Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Saleski. Eigentlich ist es ja ganz einfach und man muss gar nicht viel darüber nachdenken. Wenn die Katze auf meinem Schoß sich kuschelig einrollt und schnurrt, dann fühlt sie sich wohl. Und wenn der Hund mich erwartungsvoll anschaut, tut er das, weil er weiß, dass ich ihm gleich etwas zu fressen gebe. Wir verstehen Tiere meist ziemlich gut und sie verstehen uns. Aber sobald man ein bisschen intensiver anfängt, darüber nachzudenken oder gar zu philosophieren, wird es dann doch auf einmal komplizierter.
Sie sagen, es tut der Katze weh, wenn ich sie bei lebendigem Leibe anzünde. Es schmerzt die Maus, wenn ich ihr das Ohr ausreiße. Oder das Schwein leidet, wenn ich es ohne gute Betäubung schlachte. Wie können wir das bei Tieren wissen? Wir schreiben Tieren Bewusstsein zu. Aber wir schreiben Katzen, Mäusen und Schweinen in der Regel kein Selbstbewusstsein zu. Kein Bewusstsein dessen, was in ihrem Geist vorgeht. Was ist die Aufgabe für ein Bewusstsein? Scheint einleuchtend, dass die Katze Schmerzen hat, wenn ich ihr die Pfote abschneide. Aber ob die Katze dann Bewusstsein davon hat, dass sie jetzt im Zustand des Bewusstseins Schmerz zu haben ist, das braucht es nicht, um Schmerz zu haben.
Wir sind uns sicher, dass Tiere fühlen, Schmerzen haben oder zum Beispiel wissen, dass ihr Herrchen die Hundekekse in der Jackentasche versteckt. Aber warum? Haben wir wirklich gute Gründe, das zu glauben? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Philosoph Markus Wild. Er ist Professor für theoretische Philosophie an der Uni Basel und ist auf Tierphilosophie und Tierethik spezialisiert. Philosophie an der Uni ist meist sehr abstrakt, aber nicht bei Markus Wild, denn er unterrichtet grundsätzlich nur mit Hund. Wild ist bekannt dafür, dass er seinen Hund Titus überall hin mitnimmt. Titus ist in Vorlesungen genauso dabei wie auf Dekanatssitzungen. Animal Mainstreaming nennt Wild das und sagt, wenn Tiere mit dabei sind, dann verändern wir uns und treffen andere Entscheidungen. Sogar zum Co-Autor eines wissenschaftlichen Artikels hat sein Hund es schon gebracht. Zusammen mit seinem Herrchen hat er als Titus Hunderich in der Fachzeitschrift Tierstudien einen Artikel über Landschaftswahrnehmung veröffentlicht. Den Vortrag, den wir hier gleich im Hörsaal senden, hat Markus Wild am 15. März 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gehalten, im Rahmen der Tagung »Brauchen die Kulturwissenschaften einen Animal Turn?« Der Vortrag hat den Titel »Die Schöne und das Biest«. Warum interessiert sich die Philosophie für Tiere?
Kurz zum Titel. Sie werden jetzt nichts über Walt Disney erfahren und auch nicht über französische Märchenkultur, sondern damit ist einfach beschrieben auf der einen Seite die Philosophie, die sich mit dem Schönen, Wahren und Guten befasst und ihr Verhältnis zum Tier. Und es gibt ein intrinsisches Interesse der Philosophie am Tier oder an den Tieren. Man kann das verschiedentlich motivieren. Eine Option, das zu motivieren, wäre zu sagen, dass beispielsweise Kant gesagt hat, dass die Grundfrage der Philosophie sei, was ist der Mensch? Dass aber gleichzeitig die Bestimmung des Menschen immer in Absetzung von Tiererfolg, das ist der Punkt der anthropologischen Differenz, und das damit ins Herz der Philosophie die Auseinandersetzung mit dem Tier gehört. Gleichzeitig ist das Tier natürlich auch immer etwas, wozu die Philosophie auf Distanz geht. Da könnte man viele psychologische Erklärungen dafür anführen, beispielsweise die Terror Management Theory, aber das möchte ich alles nicht machen. Was ich machen möchte, und der Titel drückt ein bisschen aus, was Stanley Cavell mal die Arrogation of the Philosophical Voice genannt hat. Ich werde nicht von der Philosophie sprechen, sondern ich werde Ihnen einfach erzählen, was Tiere in meinem Denken für eine Funktion haben. Das heißt, ich versuche Sie nicht von einem bestimmten Argument zu überzeugen, sondern plaudere aus meiner Biografie sozusagen, um das ein bisschen herunterzuspielen. Ich muss eine letzte Vorbemerkung machen. Im Lauf dieser Vorstellung wird ein ganz bestimmtes Tier relativ wichtig werden. Das ist dieser Hund Titus. Der ist normalerweise mit mir dabei. Sie werden später sehen, warum der eine bestimmte Funktion bekommt. Ich fange an mit Wenden. Es geht ja um den Turn. Wenden gab es in der Philosophie einige. Und Wenden in der Philosophie sind immer sehr großartige Dinge. So, dass alle 5 Jahre eine Wende passiert, wäre in der Philosophie eine Seltsamkeit. Und vielleicht die Wende aller Wenden, die bekannt ist, ist Kants Revolution der Denkart, manchmal auch als kopernikanische Revolution bezeichnet, wo Kant mit der Transzendentalphilosophie ganz einfach gesagt die Erklärungsrichtung umkehrt. Nicht die Natur gibt dem Geist die Regeln der Regelmäßigkeit vor, sondern der Geist schreibt der Natur die Gesetze vor. Eine andere Wende im 20. Jahrhundert ist die sogenannte sprachlich-logische Wende. Ich glaube, der erste Philosoph, der den Ausdruck Wende mit diesem Anspruch in einem Titel hatte, war Moritz Schlick, der Kopf des Wiener Kreises, die Wende der Philosophie von 1930. Darin fordert Schlick eine logisch-sprachliche Wende. Die Philosophie stellt nicht Sätze auf, sie ist keine Wissenschaft, sondern sie ist die Tätigkeit des logisch-sprachlichen Klärens von Sätzen. Es ist kein System von Ansichten, sondern eine kritische Tätigkeit. Später hat Gustav Bergmann dann den Begriff des Linguistic Turn geprägt in einer Rezension zu Peter Strawsons Buch Individuals. Und dieser Ausdruck von Bergmann wurde dann von Richard Rorty 1967 in dieser berühmten Sammlung The Linguistic Turn aufgenommen mit dem wichtigen Untertitel Essays in Philosophical Method. Das heißt, Wenden sind auch immer methodische Wenden. Und die Umkehrung der Denkungsart, um die es hier geht, ist, dass nicht Sprache Ausdruck von Denken ist, sondern Sprache Voraussetzung von Denken, sei es konstitutive Voraussetzung oder eine methodisch-analytische Voraussetzung. Mit der letzten Wende, die ich hier vorstellen möchte, die ist weniger prominent, die sogenannte kognitive oder naturalistische Wende. Und in diese Wende gehört das, was ich als Tierphilosophie bezeichne. Man könnte zum Beispiel auf John Searle verweisen, obwohl ich das aufgrund seiner Tätigkeit in den letzten Jahren nicht gerne mache. Trotzdem, in The Rediscovery of Mind spricht er von einem Cognitive Turn. Und der Cognitive Turn ist ganz einfach gesprochen Folgendes. Nämlich, was hier getan wird, ist primär ein Zurückfahren der Idee, dass die Sprache das relevante Mittel der Analyse des Denkens ist und dass Sprache konstitutiv ist für Denken. Und woher wissen wir das nach Searle? Wir wissen das aus den Kognitionswissenschaften, weil die Kognitionswissenschaften kognitive Fähigkeiten und Denken auch Tieren zuschreiben. Und das löst die enge Beziehung zwischen Sprache und Denken, die relevant war für die sprachlich-logische Wende. Sozusagen eine Gegenbewegung. Ein Punkt, der allen diesen drei Wenden gemeinsam ist, das habe ich unten hingeschrieben, ist die Orientierung an exakten bzw. empirischen Wissenschaften. Das mag bei Kant überraschen, aber Kant kann man so verstehen in der ersten Kritik, dass es ihm auch darum ging zu verstehen, warum Newton zutrifft. Also es ist eigentlich eine Auslegung an Newtons Idee der Mechanik. Auch hier eine Orientierung ganz deutlich an empirischen Wissenschaften. In der sprachlich-logischen Wende ist die neue Logik, damals noch Logistik genannt, heute zum Glück nicht, weil das ist Transportwesen, und an der exakten Sprachwissenschaft und Mathematik das Thema. Und an der kognitiven Wende natürlich die Kognitionswissenschaften, das heißt der Verbund von Wissenschaften, die versprechen, die menschliche Kognition empirisch und letztlich auch evolutionsbiologisch zu erklären. Sie sehen, neben der engen Verbindung zur Naturwissenschaft bei Wenden in der Philosophie sind zwei wichtige Dinge damit verbunden. Erstens geht es um einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel. Das wollte ich antönen mit diesen Umdrehungen Natur-Geist, Geist-Natur, diese vereinfachte Darstellung. Und zweitens geht es auch ganz klar um eine methodische Umorientierung. Das ist eine Wende, die diesen Namen verdient. Muss eine Wende in einem Fach sein, zumindest in der Philosophie, die eine völlige Umkehrung der Perspektive einschließt und die methodisch das Fach reformiert, sonst war es keine Wende, sondern einfach ein zusätzliches Thema. Die Tierphilosophie ist nun so eine Wende in kleinem Umkreis. Tierphilosophie ist ein Ausdruck, den ich in der deutschen Sprache ein bisschen eingeführt habe, das ist aber nicht meine Erfindung, das gibt es vor allem im angelsächsischen Bereich schon länger. Ich habe exemplarisch auf drei Themen hingewiesen, Thema der anthropologischen Differenz, Thema Geister, Tiere, können Tiere denken und was wir heute Morgen hatten, die Tierethik. Und rot habe ich auf Sorapschis Buch Animal Minds and Human Morals von 92 verwiesen, das die Geschichte der anthropologischen Differenz in der Antike schreibt. Für Geistertiere auf Daniel Dennetts wichtigen Aufsatz Intentional Systems in Cognitive Ethology, der die ganze Kommunikationsforschung in der Primatologie bestimmt hat. Und natürlich Singer oder Regans Animal Liberation. Das heißt, diese Wende zu den Tieren hat in der Philosophie eine Geschichte, von der man sagen kann, die ist etwa 40, 50 Jahre alt und geht eng mit dem Cognitive Turn einher. Was ich nun machen möchte, ist, wie gesagt, aus der Perspektive meiner Arbeit etwas über Tierphilosophie als Perspektivenwechsel zu sagen. Inwiefern findet dort ein Perspektivenwechsel in der Philosophie statt? Und zwar geht es darum, Philosophie mit dem Blick der Tiere zu betreiben. Was das heißen soll, möchte ich nachher gleich illustrieren. Und schließlich geht es um eine methodische Umorientierung, die habe ich hier so formuliert. Wenn wir etwas über Tiere und Menschen wissen möchten, muss die Philosophie, Frage auch die Kulturwissenschaften, ihre methodische Praxis mehr oder weniger stark in empirisch-quantitative Richtung entwickeln. Das heißt, die methodische Wende in der Philosophie aufgrund des Animal Turn ist eine Richtung Einbezug empirisch-quantitativer Forschung selber machen, empirisch-quantitativer Forschung, sonst verdient das nicht den Namen eines Turns, sonst ist es einfach ein Zusatzthema. Perspektivwechsel. Was könnte das nun heißen, Philosophie aus dem Blick des Tiers zu betreiben? Das heißt nicht, dass Tiere philosophieren, auch wenn ich der Meinung bin, dass Katzen bessere Philosophen sind als ich, zumindest was die Gelassenheit anbelangt, sondern das heißt Folgendes. Ich möchte das an drei sehr grundlegenden Begriffen der Philosophie ganz kurz illustrieren: Wissen, Denken, Moral. Wir können von einer ganz bestimmten Intuition beim Wissen ausgehen, nämlich dass wir den Begriff des Wissens auch auf Tiere anwenden. Der Begriff des Wissens wird nicht nur auf Menschen angewendet, sondern auch auf Tiere. In so simplen Beispielen wie Titus weiß, wo das Futter ist. Zweitens das Denken. Wir haben eine alltägliche Praxis der Anwendung des Begriffs des Denkens auf Tiere, indem wir solche Dinge sagen wie Titus denkt, das Futter ist in der Tasche. Ist es aber nicht. Das ist nur normalerweise. Und schließlich die Frage, ob Tiere selbst moralische Subjekte sein könnten. Wir haben viel über die Dichotomie gehört. Menschen sind moralische Agenten, Tiere sind nur moralische Patienten. Heute Morgen wurde auch gesagt, dass Tiere Interessen anderer nicht berücksichtigen können. Ich bezweifle das zum Beispiel. Ich glaube auch, da gibt es empirische Gründe, die sagen, das ist falsch. Tiere können Interessen anderer berücksichtigen und Kosten für sich selber in Kauf nehmen. Ratten können das zum Beispiel. Gehen wir aus von diesen Intuitionen, dass wir den Begriff des Wissens auch auf Tiere, den Begriff des Denkens auch auf Tiere zuschreiben können, Moral ist ein spezielleres Thema, dann können wir uns fragen, ob die traditionellen Bestimmungen dieser Begriffe haltbar sind. Das ist der springende Punkt. Wenn wir den traditionellen Begriff des Wissens uns anschauen, das wird oft auf Platon zurückgeführt, Wissen als gerechtfertigte wahre Überzeugung. Rechtfertigung ist etwas, was meistens als ein Explizitmachen von Gründen für eine Überzeugung verstanden wird. Tiere sind, nach allem, was wir wissen, nicht in der Lage, Gründe explizit zu machen, da sie nicht über die nötigen Mittel verfügen, wahrscheinlich auch nicht über die reflexiven Fähigkeit zum Explizitmachen von Gründen. Wenn wir aber den Begriff des Wissens auch auf Tiere anwenden, dann muss der Begriff des Wissens als gerechtfertigte wahre Überzeugung falsch sein. Was wollen wir von einer Rechtfertigung? Von einer Rechtfertigung wollen wir, dass es unsere Überzeugung zuverlässig macht. Die Rechtfertigung ist ein Mittel der Zuverlässigkeit. Tiere haben zuverlässige Mittel, um zu Wissen zu gelangen. Erinnerung, Lernfähigkeit und Sinneswahrnehmung. Also müssen wir den Begriff des Wissens so erweitern, dass wir sagen, Wissen ist zuverlässige wahre Überzeugung und der traditionelle Begriff ist falsch. Das Gleiche für das Denken. Der traditionelle Begriff des Denkens versteht das Denken als Folgerung, als formale Verbindung zwischen Prämissen, die zu Konklusionen führen. Das kann in Bezug auf Tiere problematisch sein, obwohl es Hinweise gibt, dass es diese Option gibt, die mehr ist als bloß Assoziation. Wenn wir aber den Begriff des Denkens auf bestimmte Tätigkeiten von Tieren anwenden, um sie zu erklären, dann ist der formale Begriff des Denkens als formale Verbindung zwischen Prämissen zu einer Konklusion eingeschränkt oder noch schlimmer, ein Pars pro Toto Fehler. Wir nehmen einen Teil des Denkens für das Ganze. Diese Pars pro Toto Fehler sind Standard in der Philosophie, weil Begriffe anhand von menschlicher Performance definiert werden. Wir können aber sagen, Denken ist eine bestimmte Art von Zielorientierung, zum Beispiel eine Zweckmittelorientierung. Und wenn wir eine flexible Zweckmittelorientierung haben, dann haben wir einen Begriff des Denkens, wo wir auch der alltäglichen und wissenschaftlichen Rede, dass Tiere denken, Sinn abgewinnen können. Schließlich, das eher umstrittene Beispiel, könnten Tiere moralische Subjekte sein, nicht moralische Akteure, werden nicht Emotionen als moralische Grundlage für moralische Subjektivität. Aber Emotionen geben keine Prinzipien. Man kann hier eine Unterscheidung einführen zwischen moralischer Subjektivität, das ist emotionsgesteuertes Verhalten, zum Beispiel über Empathie. Empathie, die Interessen anderer berücksichtigt, unter Inkaufnahme von massiven Kosten für das eigene Wohl. Das ist die Idee eines moralischen Subjekts. Ein moralischer Akteur folgt Prinzipien. Das heißt, er kann sein Handeln als unter Regeln stehend verstehen und deshalb kann er diesen Regeln auch widersprechen und im Unterschied zum moralischen Subjekt für seine Verhaltensweisen direkt zur Verantwortung gezogen werden und nicht nur für die Konsequenzen. Das heißt, das erlaubt es hier, eine dritte Kategorie einzuführen und die Dichotomie zwischen moralischen Patienten und moralischen Akteuren aufzubrechen. Das dreht den traditionellen Begriff nicht um, sondern das erweitert die Möglichkeit, über Moralität nachzudenken. Ich möchte das nun ein bisschen genauer durchführen, was ich jetzt an drei Beispielen skizziert habe, am Begriff des Bewusstseins. Und zwar gehe ich von einer traditionellen These aus, die nämlich deshalb traditionelle These, weil sie sich in der Geschichte der Philosophie sehr oft findet, nämlich dass Bewusstsein Selbstbewusstsein ist. Also traditionelle These, die man oft findet, ist, Bewusstsein impliziert Selbstbewusstsein. Zwei Beispiele, Sie finden das bei John Locke. Bewusstsein ist die Wahrnehmung, was im Geist eines Menschen vor sich geht. Perception of what is going on in a man's mind. Abgesehen davon, dass Bewusstsein über Menschen definiert wird, wird hier Bewusstsein definiert als Selbstbewusstsein, als Wahrnehmung dessen, was im eigenen Geist passiert. Oder Jean-Paul Sartre, eine etwas andere Tradition. Ein Bewusstsein, das sich seiner selbst nicht bewusst ist, ist ein unbewusstes Bewusstsein, was ein Widerspruch ist. Ja, hier ist das Sagen ein Argument dafür, warum Bewusstsein Selbstbewusstsein sein muss. Ein nicht selbstbewusstes Bewusstsein wäre ein Nichtbewusstsein, deshalb ist das ein grotesker Begriff. Diese traditionelle Auffassung führt zu einem bestimmten Problem, die oft verbunden wird mit dem sogenannten Reflexionsmodell des Bewusstseins. Nämlich, wenn Bewusstsein, das seine mentalen Zustände zum Objekt machen ist, wie ist es denn mit dem Bewusstsein dieses Bewusstseins? Ja, das führt zu einem Regress. Das wäre der erste Schritt, ein Gedanke ist bewusst, wenn er Objekt eines Bewusstseins wird. Das ist genau die These, dass Bewusstsein Selbstbewusstsein impliziert. Zweiter Schritt, dieses Bewusstsein, also nun das neue Subjekt des Bewusstseins, muss aber selber wieder Objekt eines Bewusstseins werden, sonst wäre es ja nicht bewusst. Das führt zu einem unendlichen Regress. Da wir endliche Wesen sind und keine unendlichen Regresse zulassen können, sind wir als Folge von diesem Argument, wenn wir bewusst sind, unbewusst. Nicht gut. Die Lösung, die zum Beispiel Sartre vorgeschlagen hat, ist, dass es präreflexives Bewusstsein gibt, ja, oder nicht-tätisches Bewusstsein. Das sind Ad-hoc-Lösungen, weil sie einfach etwas einschalten und eigentlich nicht die Quelle des Problems auslöschen. Man kann eine ganz einfache Frage an die traditionelle These stellen, ist Bewusstsein wirklich immer Selbstbewusstsein? Und dann wieder genau der gleiche Move, wir schreiben Tieren Bewusstsein zu. Wir sagen, es tut der Katze weh, wenn ich sie bei lebendigem Leibe anzünde, es schmerzt die Maus, wenn ich ihr das Ohr ausreiße, oder das Schwein leidet, wenn ich es ohne gute Betäubung schlachte. Aber wir schreiben Katzen, Mäusen und Schweinen in der Regel kein Selbstbewusstsein zu, kein Bewusstsein dessen, was in ihrem Geist vorgeht. Das ist sozusagen die erste Intuition. Vielen Tieren schreiben wir Bewusstsein zu, aber kein Selbstbewusstsein. Ich habe, um ein Beispiel zu nennen, vor ein paar Jahren über Fischen dazu gearbeitet. Die zweite Idee ist, dass Bewusstsein, wenn man jetzt eine naturalistische Perspektive einnimmt, im Laufe der Evolution entstanden ist. Also, so die Vermutung, hat Bewusstsein vielleicht eine bestimmte Funktion, einen Adaptionswert. Das ist eine Idee, die ein Doktorand von mir, Petrus Nieder, in seinem Buch The Natural Problem of Consciousness ausgearbeitet hat. Das Bewusstsein eine bestimmte Funktion hat. Wenn wir von diesen beiden Ideen ausgehen, scheint es ganz natürlich, Tieren Bewusstsein zuzuschreiben, ohne zu sagen, dass sie Selbstbewusstsein haben. Also ist die traditionelle These falsch. Und damit auch die ganze Reflexionsphilosophie, weil die ganze Reflexionsphilosophie auf dieser traditionellen These beruht. Aber diesen Zusatz können Sie auch gleich wieder streichen, weil der wirkt jetzt sehr übertrieben. Ja, Wenden haben die Tendenz zu sagen, hoho, von Kant bis Schelling lagen alle falsch und Hegel sowieso. Das denke ich, aber das kann ich jetzt nicht argumentieren. Wie müsste man nun Bewusstsein verstehen, um diesem komischen Argument von Sartre zu entgehen? Was ist die Aufgabe von Bewusstsein? Ist die Aufgabe von Bewusstsein wirklich, dass man seiner eigenen mentalen Zustände bewusst wird? Eine viel natürlichere Idee ist, dass Bewusstsein die Aufgabe hat, dass wir uns bestimmter Objekte, distaler Objekte in der Umwelt bewusst werden. Das ist die Funktion, die wir normalerweise Tieren zuschreiben, wenn wir ihnen Bewusstsein zuschreiben, dass wir sagen, der Hund hat gemerkt, dass da eine Katze ist. Ja, ist sich der Katze bewusst geworden. Oder der Hund hat gemerkt, dass er eine Verletzung am Fuß hat. Er ist sich etwas in seinem Fuß bewusst geworden. Das heißt, Bewusstsein hat eine Weltausrichtung und nicht eine Geistausrichtung. Da scheint mir auch eine sehr natürliche Erklärung davon zu sein, was Bewusstsein ist. Das heißt zweitens, ein bewusster Zustand ist vielmehr ein Zustand, mit dessen Hilfe sich ein Lebewesen etwas anderem bewusst ist und nicht primär seiner selbst. Das kommt später. Ein Beispiel, ein Tier kann Schmerz haben, weil es sich einer Verletzung in der Schnauze bewusst ist und das tut auch weh. Aber das Tier braucht sich deshalb noch nicht des Schmerzens als mentaler Zustand bewusst zu sein. scheint einleuchtend, dass die Katze Schmerzen hat, wenn ich hier die Pfote abschneide. Aber ob die Katze dann Bewusstsein davon hat, dass sie jetzt im Zustand des Bewusstseins Schmerz zu haben ist, das braucht es nicht, um Schmerz zu haben. Gehen wir diesem Beispiel ein bisschen weiter nach. Nehmen wir ein Beispiel, das ich relativ gut kenne, die Geschichte um Schmerz bei Fischen. Ich kürze das jetzt sehr stark ab. Diese Fragen bei Tieren werden sofort in epistemologische Fragen verwandelt. Ja? Weil wie können wir das bei Tieren wissen? Bei uns haben wir den Vorteil, dass wir es wissen, weil wir Innenschau betreiben. Die Grundidee ist die folgende. Man kann eine bestimmte Anzahl von wissenschaftlichen Kriterien für Schmerz aufstellen. Kriterien, die auch der Zuschreibung von Bewusstsein bei Menschen zugrunde liegen. Das nenne ich hier, wir finden die wissenschaftlich anerkannten Kriterien für Schmerz auch bei Fischen. Das ist die Grundidee, ist eigentlich ein Analogieargument. Und aufgrund dieses Analogiearguments können wir schließen, dass Fische Schmerzen haben. Das Analogieargument ist auch parsimonisch, weil wir von gleichen Kriterien dann nicht auf andere Zustände schließen müssen. Das folgt dem Prinzip, das zum Beispiel Montaigne geäußert hat, nous devons conclure de pareils effets, pareille faculté. Von gleichen Wirkungen müssen wir auf die gleichen Fähigkeiten schließen. Der modern ausgedrückt ist eine Form des Schlusses auf die beste Erklärung. Zeigt ein Tier alle Anzeichen von Verletzung, von Schmerz, dürfen wir schließen, dass es Schmerz fühlt. Das ist eine prima facie Argumentation. Ja. Analogieargumente können aber immer geblockt werden. Und dieses Blocken nenne ich eine Bremse. Und eine Bremse oder eine Blockung entsteht dann, wenn wir eine relevante Disanalogie feststellen. Das heißt, der Schluss, hier der Schluss auf die beste Erklärung, wird ungültig, wenn wir eine Bremse oder einen Blockierer finden. Der Standardblockierer war ganz lange Zeit, das ist in der empirischen Forschung, das, was ich das No-Brain-No-Pain-Argument genannt habe. Die Idee ist die folgende, dass wir für das Erleben von Schmerzen, also für das Schmerzbewusstsein, einen Neokortex brauchen, einen bestimmten Bereich des Neokortex. Das heißt, Schmerzen werden in einem bestimmten Bereich der Hirnrinde verarbeitet. Fische verfügen nicht über diesen Neokortex, über gar keinen und gar nicht über den, der da relevant sein soll. Also erleben Fische keine Schmerzen. Das ist nun ein Beispiel für eine Bremse oder einen Blocker. Es gibt hier eine starke physiologische Disanalogie. Die Frage ist natürlich, ob diese Disanalogie relevant ist. Man kann sich ein Argument anschauen, das genau parallel aufgebaut ist, und dann merkt man schnell, wo das Problem dieser Bremse ist. Hier habe ich zum Vergleich jetzt nicht ein No-Pain, No-Pain-Argument, sondern ein Blindheitsargument. Ich sage, Sehen ist nicht möglich ohne Neokortex, ja, weil visuelle Information irgendwie hier hinten in dem V1 bis 5 Arealen verarbeitet wird. Adler haben keinen Neokortex, Vögel haben überhaupt keinen Kortex, also Adler sehen nichts. Die sind blind. Das scheint wenig plausibel zu sein. Was ist das Problem mit diesen beiden Argumenten? Sie haben genau die gleiche Struktur. Es gibt zwei Probleme. Der Begriff Schmerz und Begriff Sehen ist definiert durch das, was Menschen physiologisch zugrunde liegt. Und nicht durch funktionale Kriterien. Das ist der erste Fehler. Es ist ein Fehler, dass man multiple Realisierbarkeit übersieht. Und der zweite Fehler ist der Fehler, dass man übersieht, dass es möglich ist, dass andere Bereiche die gleiche Funktion übernehmen können, die bei uns vielleicht der Neokortex übernimmt. Bei Fischen sind es bestimmte Bereiche des Palliums, also ein Teil des Hirns, wo auch Affekte verarbeitet werden. Und in analoger Weise ist es bei Vögeln, wo, wie es früher hieß, die Wulst diese Funktion übernimmt. Wenn wir das sagen, wissen wir, dass Fische Bewusstsein haben? Ja, gibt es hier ein Ja oder Nein? Viele Leute sagen, ja, das kann man gar nicht wissen, weil Bewusstsein ist etwas Subjektives, Schmerz ist etwas Subjektives. Ich finde das eine übertriebene Subjektivierung von bewussten Zuständen, weil wir in der Regel gute Anhaltspunkte dafür haben, ob ein Wesen Schmerz hat oder nicht. Sogar wenn ein Schmerz subjektiv ist, haben wir viele Anhaltspunkte, um festzustellen, ob das Wesen in diesem subjektiven Zustand ist. Das zweite Problem ist hier, dass man nicht nur von der Dichotomie Ja oder Nein ausgehen sollte oder von der Enthaltung, können wir nicht wissen, sondern es gibt die Möglichkeit der rationalen Präferenz und der vernünftigen Zweifel. Und das ist die Währung, die epistemische Währung, die hier relevant ist. Und nach allem, was wir wissen über das, wie sich Fische verhalten, wie Fische aufgebaut sind und wohin die Evidenzen gehen, sollten wir eine rationale Präferenz dafür haben, dass Fische schmerzfähig sind, weil die vernünftigen Zweifel sehr, sehr schwach sind. Aber eine rationale Präferenz ist noch nicht, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass ja. Das unterscheidet Fische aber nicht sehr stark von meinen Mitmenschen. Ich habe eine rationale Präferenz, die auch eine moralische Präferenz ist. Das ist Teil meiner moralischen Wahrnehmung, dass meine Mitmenschen unter bestimmten Bedingungen leiden. Ich habe keine Gewissheit. Aber das unterscheidet die Sache beim Fisch nicht. Das andere ist ein bisschen Gewöhnung. Fische sagen nicht Aua und verziehen nicht das Gesicht. Da muss man halt was über Fische wissen. Das war die Sache der Perspektivenumkehrung. Die Idee ist sozusagen, wir gewinnen einen Turn in der Philosophie, jetzt im Tierfall, wenn wir philosophische Begriffe aus der Perspektive der Tiere anschauen. Das kann man begrifflich machen, das waren die Intuitionen, oder das kann man mit Hilfe von Empirie machen, das war die Geschichte mit den Fischen. Jetzt möchte ich zur methodischen Umorientierung kommen und hier ein bisschen schneller vorwärts machen und zuerst aber einen Blick zurückwerfen auf einen interessanten Text des Sprachwissenschaftlers Hermann Paul. Hermann Paul gehört in diese Diskussion der Unterscheidung Natur, Kulturwissenschaft, Naturgeisteswissenschaft, Ende 19. Jahrhunderts und frühe 20. Jahrhundert. Und in der Vorrede zur zweiten Auflage Sprachgeschichte von 1906 fordert Paul, dass Tiere in den Bereich der Kulturwissenschaft gehören in seinem Sinne. Warum? Ich skizziere das kurz. Paul unterscheidet zwischen einer Gesetzeswissenschaft und der Kulturwissenschaft. Gesetzeswissenschaft stellt nomologische Regelmäßigkeiten fest. Die Kulturwissenschaft beschäftigt sich mit kulturellen Gegenständen und sozialen Relationen. Wichtig ist nun der zweite Schritt. Paul argumentiert, bestimmt auch vom Psychologismus, dass das Fundament der Kultur, also kulturelle Objekte, soziale Relationen, sind stets psychische Prozesse. Das heißt, man braucht psychische oder intentionale Akteure, damit soziale Relationen und kulturelle Artefakte überhaupt in die Welt kommen. Das ist das Dritte. Soziale Relationen und kulturelle Objekte sind als Resultat psychischer Prozesse hergestellte Relationen bzw. Objekte. Deshalb ist auch die Psychologie in Pauls Sinne Fundamentalwissenschaft der Kulturwissenschaft. Und daraus folgt Paul, und das ist nun vier, da bei Tieren auch psychische Prozesse vorkommen und diese zur Herstellung sozialer Relationen und sogar materielle Objekte führen können, gehören sie, die Tiere, diesbezüglich in den Bereich der Kulturwissenschaft. Das war vor 120 Jahren. Wenn wir 2017 das Routledge Handbook of Philosophy of Animal Minds aufschlagen, jetzt bin ich wieder in der Philosophie, dann finden wir die folgenden Titel für Aufsätze, also Überschriften für Aufsatzabteilungen. Mental Representation, Reasoning and Metacognition, Consciousness, Mind Reading, Communication, Social Learning and Culture, Association, Simplicity and Modeling, Ethics. Repräsentation, Denken, Bewusstsein, soziopsychologische Interaktion, Verständigung, Kultur und Moral sind Gegenstände der Philosophy of Animal Minds. Das sind eigentlich klassische Bereiche, die in die Sozial- und Kulturwissenschaften gehören. Wenn man also das ernst nimmt, was Paul sagt, nämlich dass Tiere auch in den Bereich einer Kulturwissenschaft oder Philosophie gehören, dann genügen bei Human-Animal Studies nicht, dass man nur Repräsentationen von Tieren untersucht, sondern Tiere selber müssen in irgendeiner Weise zum Gegenstand der Untersuchung werden. Es braucht diesen Shift nicht nur von der kulturellen Repräsentation der Tiere, sondern zu den Tieren selbst. Der kann sehr praktisch sein im Sinne der Tierethik, der kann in einer verstehenden Soziologie passieren, der kann so passieren, wie ich es gleich sage. Das heißt, es braucht für Human-Animal Studies eine Kooperation mit Bereichen, die sich mit unterschiedlich methodischen Mitteln bereits sehr ausführlich mit Tieren beschäftigen, Biologie, Ethologie, Psychologie, Linguistik und auch teilweise die Soziologie, und die haben empirische Möglichkeiten, sich mit Tieren zu beschäftigen, und die sollten, wenn wir Paul ernst nehmen, in die Kulturwissenschaft mit einfließen. Das würde einer Kulturwissenschaft mit Animal Turn eine deutlich empirische Ausrichtung geben. Das möchte ich jetzt nicht fordern, ich schreibe niemandem etwas vor, außer seine Essensgewohnheiten, sondern ich möchte kurz etwas sagen, Beispiele Tierphilosophie in Basel, ja, wie wir das machen, also wie wird dieser Turn umgesetzt, um ein Beispiel zu geben. Das erste ist nicht sehr wissenschaftlich, das erste nenne ich Animal Mainstreaming. Das ist an leichter Annäherung an Mainstreaming im Feminismus. Und das bedeutet einfach, dass mein Hund immer dabei ist, wenn ich unterrichte. Mein Hund ist in der Vorlesung dabei, er ist in Dekanatssitzungen dabei, er ist auch im Rektorat dabei. Er ist so oft dabei, dass die Leute ein langes Gesicht kriegen, wenn ich ohne meinen Hund auftauche, was so ein bisschen schwierig ist für das Selbstbewusstsein. Und mit Animal Mainstreaming meine ich das, was ich vorher erklärt habe, auf sehr generelle Art und Weise. Es geht um die Idee, wie nehmen wir jetzt in dem Fall unseren alltäglichen Raum und den sozialen Raum wahr, wenn Tiere präsent sind. Das ist die Grundidee der Partizipation bei Kümmlicher und Donaldson. Die Idee ist nicht, dass Tiere stimmen. Die Idee ist, dass Tiere durch Präsenz partizipieren. Und empirische Forschung zeigt, dass die Präsenz bestimmter Gruppen Entscheidungsverhalten ändert. Wenn Sie ganz viel Diversity in einer Kommission haben, dann ändert sich das Entscheidungsverhalten der Kommission. Wenn es nur weiße Männer sind, dann ändert es sich auch. Das ist gemeint. Das ist Partizipation in diesem Sinne. Das ist das Animal Mainstreaming und das hat auch eine theoretische Funktion, ja, durch die Perspektivwechsel der Tiere. Hat aber auch eine forschungsanregende Funktion, weil meine Studenten und Studentinnen plötzlich den Blick von Titus aufnehmen und diesen Blick auch auf philosophische Texte lenken. Kommen hier Tiere vor? Warum nicht? Wie werden sie ausgeschlossen? Welche Funktion wird ihnen zugeschrieben? Titus partizipiert durch seine Präsenz und verändert die Hermeneutik der Texte. Verändert noch ein bisschen was anderes, aber das sind eher psychologische Funktionen. Eine weitere Möglichkeit, das habe ich als zwei aufgeführt, ist Animal Mainstreaming, ist, Tiere zu Autoren zu machen. Es gibt eine Tradition in der Naturwissenschaft, lustigerweise, wo Tieren Co-Autoren sind. Ich habe das kürzlich versucht, dank auch einer gewissen Kulanz der Editors von Tierstudien, mit Titus zusammen einen Aufsatz zu schreiben, Juralandschaft mit Hund, Hügellandschaft mit Biber, eine Neubestimmung der ästhetischen Landschaft als Tierlandschaft. Was Titus gemacht hat, ist, dass er mich auf etwas aufmerksam gemacht hat, was mir nie aufgefallen ist, nämlich die Absenz von Tieren in Landschaftstheorien der Neuzeit. Ästhetische Theorie über Landschaft ist eine ästhetische Theorie über Landschaft ohne Tiere. Das wäre mir nie aufgefallen, wenn ich nicht mit Titus im Jura unterwegs gewesen wäre. Titus hat nicht mitgeschrieben, aber es ist legitim, einen Inspirator für eine Idee in Co-Autorschaft zu verdanken. Das kann man als Fußnote machen oder als Titel nennen. Das ist ein Beispiel für Animal Mainstreaming. Jetzt zwei andere Beispiele für das, was ich die empirische Ausrichtung genannt habe. Also nicht für den Perspektivenwechsel, das war das Animal Mainstreaming, sondern für die empirische Ausrichtung. Ich nenne zwei Beispiele von Promotionen, die entstehen, Intentional Communication in Non-Human Animals. Das ist eine sprachphilosophische Studie, die versucht, begriffliche Kriterien für intentionale Kommunikation festzulegen. Wann haben wir die Absicht zu kommunizieren und wie findet jemand meine Absichten heraus? Das geht auf die Grice-Tradition zurück. Und Christine Sievers möchte das für Primaten, insbesondere für Schimpansen, entwickeln. Sie möchte auch, dass das operationalisierbar ist. Das heißt, Christine Sievers hat sich einen zweiten Doktorvater gesucht, Klaus Zuberbühler, der Primatologe aus Neuchâtel, und war ein halbes Jahr in Uganda, in Bodongo, und hat Schimpansendaten gesammelt über Reiseaufforderungen. Reiseaufforderungen sind so, die heißen auch Who's. Und weil das so ein Signal ist, wo man nicht genau weiß, was will der jetzt, müssen die rausfinden, sollen wir jetzt gehen, nachher, gleich, wohin, wie weit, wie viele. Und das gibt ganz viel Gefuchtel und Gehuhe. Ja. Und mit der Zeit hat man dann so eine Art Interaktion der Kommunikation, das ist auch ein bestimmtes Interaktionsmodell von Kommunikation, das er ausgearbeitet hat, wo man feststellen kann, wie Schimpansen versuchen, Äußerungsabsichten herauszufinden. Und das ist aber nicht nur ein Modell für Schimpansen, das ist ein Modell, das funktioniert auch sehr gut in Klein-Klein-Kommunikationen. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einem Partner, einer Partnerin an der Käsetheke, falls Sie Käse essen, und kosten. Käsekosten verhindert, dass Sie was sagen, außer Sie sind sehr unfreundlich. Und da machen Sie solche Dinge wie und Sie wollen den Käse beurteilen, ohne die Verkäuferin allzu sehr in Bedrängnis zu bringen. Sie machen nicht sagen, ja, sondern Sie versuchen, ein Urteil auszuhandeln. Und das ist eine Form von Herausfinderintention des anderen und Herstellung einer gemeinsamen Intention. Diese Modelle können problemlos auch übertragen werden. Das zweite Beispiel ist Michael O'Leary, The Formations of Mental Representation Explaining Difference in Human and Non-Human Animal Thought. Hier geht es um den Unterschied. Und Michaels These ist, dass das Format der Repräsentation bei Tieren immer kartenförmig ist. Bei uns ist es eher satzförmig. Und das erklärt zum Beispiel, dass Tiere große Mühe haben mit allgemeinen Repräsentationen, also alle Blabla sind Blabla, dass sie große Mühe haben mit Zeitrepräsentationen und dass sie große Mühe haben mit kontrafaktischen Unterstellungen, was wäre wenn Sachen. Und diese Beschränkungen, die sich durchs Band feststellen lassen bei Tieren, die lassen sich sehr gut erklären, wenn wir sagen, das Repräsentationsformat hat die Form einer mentalen Karte. Weil da hat man mit diesen drei Dingen Probleme, die haben wir nicht. Und auch da gehört es dazu, dass Michael in empirischer Arbeit mitmacht. Randolf Menzel, der bereits erwähnt wurde, ist ein Pionier in dieser sehr starken kartenorientierten Forschung bei Bienen. Das heißt, Michael rennt mit seinem Radar in der Lüneburger Heide herum mittlerweile und misst Flüge von Bienen und vor allem Rückflüge von Bienen. Die müssen was verstehen von den Tieren und von der empirischen Arbeit. Und das ist sozusagen der methodische Perspektivenwechsel. Das macht das Verstehen der Tiere besser. Und ich möchte zum Schluss eine Frage aufwerfen, die Frage nach dem Warum. Also warum finde ich das interessant, empirische Resultate mit einzubeziehen? Hier nochmal die Sachen, die ich aus Paul genommen habe. Human-Animal Studies genügt nicht, weil Paul, es geht nicht um die Ersuchung von Repräsentation von Tieren, sondern es geht auch um die Untersuchung und die Zusammenarbeit mit Tieren selbst. Das heißt, es braucht für Human-Animal Studies eine Kooperation mit Wissenschaften, die sich mit den Tieren selbst befassen. Und Biologie ist ein sehr allgemeiner Platzhalter. Ich meine damit natürlich nicht Genetik oder dergleichen mehr. Ich meine Verhaltensforschung. Und deshalb die Idee, es gibt einer Kulturwissenschaft mit Animal Turn in Bezug sowohl auf Tiere als auch Menschen eine empirische Ausrichtung. Ich habe nicht argumentiert, dass das für die Kulturwissenschaft gut ist. Ich habe versucht zu zeigen, warum ich das mache und wie ich das mache. Und jetzt die Frage, warum sollten wir auch das auf Menschen beziehen? Also warum sollten wir auch sagen, okay, eigentlich sollten wir in den Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften auch stärker empirisch über Menschen nachdenken, nicht nur reflexiv. Und der Grund ist dieser schöne Begriff, den ich jetzt zuletzt noch einführen möchte in den verbleibenden 5 Minuten, der Begriff der Anthropofabulation. Den hat Cameron Buckner 2013 eingeführt in einem Aufsatz mit dem Titel Morgan's Canon and Hume's Dictum. Und da geht es primär um die Methodologie der Verhaltensforschung. Aber ich glaube, den Begriff der Anthropofabulation, den er da einführt, der könnte auch interessant sein für andere Zwecke. Eines der Grundprobleme in der Geschichte der Verhaltensbiologie oder Ethologie, ja, Verhaltenspsychologie, war immer und ist es noch der sogenannte Anthropomorphismus. Und Anthropomorphismus kann man beschreiben als Problem, nämlich die Tendenz, Tieren mentale und soziale Fähigkeiten von Menschen zuzuschreiben auf der Grundlage unzureichender oder oberflächlicher Evidenz. Der Zusatz ist wichtig. Bloß, dass ich Tiere mit Prädikaten versehe, die ich normalerweise für Menschen brauche, ist kein Problem. Ich kann ja auch einen Witz machen wollen. Aber der Punkt ist, wenn es auf unzureichender und oberflächlicher Evidenz als Wahrscheinlichkeitsbehauptung oder Hypothese fungiert. Das ist die Schwierigkeit des Anthropomorphismus in methodologisch-epistemologischer Hinsicht. Und als Gegengift hat der Psychologe Lloyd Conway Morgan 1913 den sogenannten Morgan's Canon formuliert. Ich habe mal die Bekanntschaft einer Biologin gemacht, die Morgan's Canon als Morgan's Kanone übersetzt hat. Weil sie dachte, mit der Kanone schießt man auf Schwatzen. Und ich war dann verstört, weil ich dachte, die muss doch wissen, dass das Regel heißt. Und dann bin ich hin, habe gesagt, Morgan's Canon, das ist nicht Kanone, das ist Regel. Und sie, oh, das geht als Fehler meiner Karriere in die Laufbahn ein. Seit dann sind wir aber sehr gute Freunde. Also der Punkt ist, dass Morgan's Canon besagt, interpretiere die Fähigkeit eines Tiers nie auf der Grundlage einer höheren psychischen oder sozialen Fähigkeit, wenn du es aufgrund einer niederen oder ohne machen kannst. Sozusagen eine Sparsamkeitsregel, wenn man so möchte. Und das ist als Gegengift gegen den Anthropomorphismus. Und das Problem ist, dass man eine Wissenschaft kreiert hat, die sich fürchtet vor falschen Positiven, mehr als vor falschen Negativen. Was seltsam ist, dass das Schlimmste falsche Negative sind, falsche Positive. Wenn Sie zum Arzt gehen und glauben, Sie sind schwer krank, dann ist das Schlimmste ein falsches Negativ. Ja. Ein zweiter Begriff, der, glaube ich, in die Nähe hier gehört, ist der Anthropozentrismus. Das kam schon oft. Ich glaube, der Ausdruck Anthropozentrismus hat keinen Sinn in einer wissenschaftlichen Diskussion ohne ein qualifizierendes Beiwort. Sonst werden nur Begriffe rumgeschmissen. Man kann unterscheiden zwischen verschiedenen Formen. Was hier wichtig ist, ist der semantische Anthropozentrismus, nämlich dass mentale und soziale Fähigkeiten mit Blick auf menschliche Performance definiert werden. Ich habe ein Beispiel gebracht, die Definition von Schmerz in der Physiologie als abhängig von bestimmten Vorgängen im Kortex. Das ist ein semantischer Anthropozentrismus, weil Schmerz ausschließlich auf dieser Grundlage definiert wird, physiologisch. Auch das Bewusstsein als Selbstbewusstsein würde ich als Fall von semantischem Anthropozentrismus bezeichnen. Weil es leuchtet einem sofort ein, wenn man an Tiere denkt, dass was falsch sein muss. Povinelli, ein Primatologe, der jetzt nicht dafür steht, dass er besonders Fan ist von vielen Zuschreibungen, hat das Problem mal so formuliert: Holding the human mind to be the gold standard against which other minds must be judged. Weil das führt sehr oft zu Pars-Prototo-Fehlern. Und jetzt kommt die Sache mit der Anthropofabulation. Die Anthropofabulation, wie Buckner es einführt, ist Konfabulation über die Exzellenz und Komplexität menschlicher Performance in mentalen und sozialen Fähigkeiten auf der Grundlage unzureichender oder oberflächlicher Evidenz. Wir sind enorm gut darin, das zeigt die Stereotyp-Bias-Literatur, Heuristik-Literatur, unsere Fähigkeiten so zu beschreiben, dass sie Ausdruck von Exzellenz und Komplexität sind. Das heißt, wir kofabulieren Komplexität und Exzellenz in der Ausübung der Fähigkeiten. Und jetzt kommt das Problem, die Evidenz hier für die Anthropofabulation, nur das zweite, Heuristik, Bias und Stereotypenliteratur, ja, die zeigt, dass wir da recht gut sind. Die Anthropofabulation ist auch wichtig für Praktiken der Dehumanisierung. Ja. Wir fabulieren bei gewissen Personengruppen viel mehr moralische Exzellenz und Würde hinzu als bei anderen. Das sind alles Effekte einer Kofabulation. Und die Anthropofabulation ist nun eine Kombination aus dieser Neigung, sich selber sehr viel komplexer einzuschätzen, als das man ist. 70% der Professoren in Deutschland gehören zu den 5% Besten. Eine Kombination daraus, eine Kombination aus dem semantischen Anthropozentrismus und eine Kombination aus Morgan's Canon. Und wenn Sie diese drei Dinge addieren, passiert Folgendes. Upgrade für Menschen, Downgrade für Tiere. Und was hilft das auszugleichen? Evidenzbasiertheit. Evidenzbasiertheit gleicht den Anthropomorphismus aus, den semantischen Anthropozentrismus und die Anthropofabulation. Und das ist in Kürze das Argument, warum ich glaube, ein Animal Turn ohne empirisch-quantitative Orientierung verdient diesen Namen nicht. Vielen Dank.
Das war der Philosoph Markus Wild über die Frage, warum sich die Philosophie für Tiere interessiert und interessieren sollte. Wild hat seinen Vortrag am 15. März 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen gehalten, im Rahmen der Tagung »Brauchen die Kulturwissenschaften einen Animal Turn?«
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.